Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast mit dem lieben Dr. Patrick Berndt. Und heute haben wir das Thema für euch dabei: Training und mentale Gesundheit. Wie steht das Ganze in Verbindung? Was kann man da Positives für sich draus ziehen? Und wir starten als allererstes, ne, Patrick, haben wir vorher so besprochen, mit einer kleinen Triggerwarnung, wobei Triggerwarnung eigentlich das falsche Wort ist, ne? Wir reden jetzt ja hier nicht über schreckliche Dinge, die euch triggern, aber ganz, ganz wichtig bei dem Thema, auch wenn wir jetzt ganz viel über positive Effekte sprechen von Training auf die mentale Gesundheit, das Ganze hier ersetzt keinen Arzt, keine psychologische Beratung, Betreuung, Medikamente und so weiter. Also bitte das richtig einordnen und nicht das hier bitte als irgendwie medizinische Beratung oder irgendwas sehen. Magst du was hinzufügen, genau, Patrick, an der Stelle, oder passt das so für dich?
Ja, zur Triggerwarnung, weil ich das schon häufiger auch in anderen Podcasts gehört habe, machen wir es jetzt auch mal. Also falls es Menschen gibt, die jetzt gerade zuhören und sich von diesen Themen eventuell irgendwie getriggert fühlen könnten und es durch das Anhören ihnen vielleicht schlechter geht, dann ist das heute vielleicht einfach nicht die passende Folge. Aber es kommen ja noch mehr.
Genau, perfekt. Ich würde mal von meiner Seite einsteigen, auch wenn ja wahrscheinlich da draußen viele in Frage stellen, dass ich, ob ich mental gesund bin, inklusive meiner Frau, ja. Ja. Aber mal so aus der laienhaften Seite würde ich für mich aus meiner Sicht sagen, dass für meine Ausgeglichenheit, ja, auch wenn man so will, mentale Gesundheit, meine Stressbewältigung, meine ja komplette Energiegewinnung, würde ich fast schon sagen, so bei mir aus dem Training resultiert. Also ich trainiere mein Leben lang irgendwie, also mit 7 irgendwie angefangen, irgendwelche Sportarten zu machen, aber ich würde sagen, ab dem oder seit dem 14. Lebensjahr trainiere ich super regelmäßig klassisch Krafttraining, kombiniert mit Beweglichkeit, was bei mir auch sehr, sehr früh angefangen hat, und natürlich auch kardiovaskuläres Training. Hatten wir ja letztes Mal eine Folge, auch wenn das bei mir der kleinere Teil ist, aber ich trainiere sehr viel, sehr ausgeglichen. Also versuche sehr komplett zu trainieren. Mhm. Ich kann für mich aus meiner Sicht sagen, dass für mich eben, um ein bisschen Ruhe in meinen Kopf zu kriegen, um mich zu sortieren, aber auch um kreativ zu sein, Ideen zu bekommen und sowas, für mich diese Zeit, die ich mir für mein Training nehme, also diese Self-Care-Zeit, wie man heute neudeutsch sagen würde, hilft mir wahnsinnig, mit allem, was so auf mich einwirkt, umzugehen. Also ich profitiere unglaublich von Training. Also ich merke das manchmal so richtig an konkreten Beispielen, wenn ich wirklich mal irgendwie gestresst bin oder mich was aus der Ruhe bringt oder ich mich über was geärgert habe, ja.
Ja.
Dass irgendwie was passiert ist in der Firma oder irgendwas schiefgelaufen ist oder irgendwie was auch so druckmäßig auf mich einwirkt, wo ich so nicht spontan weiß, wie kann ich das lösen oder so, dann hilft mir Training brutal, also diese Dinge zu lösen oder auch gerade so emotional, gefühlsmäßig einen größeren Abstand dazu zu kriegen. Also wenn mich wirklich was gefühlsmäßig belastet, was passiert ist privat oder geschäftlich, völlig egal, dann kann ich mich über Training ganz, ganz schnell aus diesem Gefühl raus transportieren, würde ich es mal so von meiner Sicht nennen. Also ich merke das teilweise so richtig bewusst, wenn ich dann auch nur eine Runde laufen gehe, selbst nur spazieren gehen, also wirklich in irgendeiner Form körperliche Aktivität, distanziert mich sehr von dem Problem. Und dann kann ich es aus der, ich nenne es mal Vogelperspektive, viel nüchterner betrachten und viel besser lösen. Und ja, unemotionaler lösen. Und eben dieses, es macht mir schlechte Gefühle, es schafft's, dass ich mich ärgere und so, das kriege ich über Training brutal gut so weg von mir. So, das kann ich ganz klar sagen. Also das ist Training für mich unglaublich wertvoll. Dann habe ich es mein Leben lang, obwohl ich es oft versucht habe, noch nie so richtig geschafft, so Freund zu werden mit Meditation. Schwärmt jeder davon, aber ich kriege das ganz, ganz schwer hin. Aber ich würde behaupten, für mich ist so ein Training auch eine Form von Meditation. Da bin ich dann so bei mir, es ist sehr körperlich. Ja, das hilft mir also auch ganz, ganz stark. Und eben auch, wenn es so vermeintlich viel ist. Also ich würde behaupten, ich bin ein Mensch, der wenig gestresst ist. Also ich habe wahnsinnig viel. Ich hetze oft von Termin zu Termin, so wie jetzt heute. Ne? Der arme Patrick musste auf mich 30 Minuten warten, weil ich wieder aus einem anderen Termin nicht rauskam. Und direkt, wenn wir hier fertig sind, springe ich wieder ins Auto und fahre weiter, weil ich heute Abend in Rossbach sein muss und so weiter. Aber ich empfinde das ganz, ganz selten als Stress. Also Stress entsteht ja immer, wenn es dir zu viel ist, wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht mehr bewältigen. Dieses Gefühl habe ich ganz, ganz selten. Aber dieses viel einfach zieht ja oft Energie und da merke ich auch, dass mir Training eher Energie zurückgibt. Also die Logik ist, du verbrauchst Energie, ne? Du müsstest ja eigentlich schlapper sein. Bei mir ist aber ganz oft so, wenn ich es jetzt zum Beispiel nachher schaffe, noch ein ganz kurzes Workout hier zu machen, bevor ich ins Auto sitze, fällt mir die Fahrt viel leichter. Ich habe viel mehr Energie, ich bin wacher, ich bin fokussierter.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und was ich vorhin schon gesagt habe, eben dieses so Ideen kriegen, Sachen kreativ lösen, einfach auch so ganz neue Ideen, sei es neue Geschäftsideen, neue Geschäftsfelder, Ideen für neue Geräte, was auch immer, sind die allermeisten, würde ich sagen, beim Training entstanden. Also das ist für mich schon so eine richtige Kopfhygiene, würde ich sagen. Also ich kriege meinen Kopf so richtig sortiert und ja, sauber, wenn ich eben Training mache. Was da dazu beiträgt wahrscheinlich, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, der euch hoffentlich noch nicht langweilt, dass ich ja schon beim Training ganz oft auch, also ich habe meine To-Do-Listen auf dem Smartphone und was vielleicht fürs Training nicht 100% optimal ist, aber ich sortiere Sachen teilweise beim Training auch, ne? Dass ich also gucke, was habe ich noch vor mir, was will ich noch erledigt kriegen heute, was habe ich vielleicht vergessen, und dann kommen mir eben manche Sachen auch wieder und dann notiere ich die sofort. Also mir hilft dann auch, das habe ich schon mal beim Thema Schlaf gesagt, dass ich nachts manchmal aufwache und dann ganz kurz mir was aufschreiben muss, dass ich weiter pennen kann, dass ich aus dem Kopf draußen habe, und diesen Mechanismus nutze ich auch beim Training teilweise. Ja, und das ist so für mich, also nicht wegzudenken. Ich habe das mein Leben lang immer schon gemacht, und was ich auch ganz klar sagen kann, ich würde sagen, dass meine Stimmung meistens weitestgehend gut ist. Aber definitiv ist Training für mich auch was ganz stark Stimmungsaufhellendes. Also dieses eben durch das Distanzieren von Stress, von Belastung, von ich erinnere mich an kein Training, wo es mir danach schlechter ging. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also dieser positive Effekt ist schon auch echt beeindruckend krass.
So. Ja. Ja, kann ich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung absolut bestätigen. Also gerade diese Distanz zu Dingen, die vielleicht über den Tag passiert sind und die einen irgendwie aufgeregt oder geärgert haben oder sonstige negativen Gefühle ausgelöst haben, stelle ich bei mir auch immer fest. Ich nutze auch oft Spaziergänge genau dafür. Also es muss nicht unbedingt Training sein im definitorischen Sinne, sondern körperliche Aktivität allgemein hilft da unglaublich. Das zeigt auch tatsächlich die breite Studienlage, dass körperliche Aktivität per se einfach hilft. Und ich nutze das auch. Also gerade, du hast vorhin gesagt, dass du Probleme besser lösen kannst. Ich meine, durch das Training lösen sich die Probleme ja jetzt natürlich nicht, aber bei mir ist es ähnlich wie bei dir, dass man diese Verkniffenheit oder diese Festgefahrenheiten im Problem ganz gut überwinden kann, weil man halt mal diese emotionale Sicht komplett los wird und halt so, ich nenne es mal, so gedanklich rauszoomt. Also wie du es gesagt hast, aus der Vogelperspektive ganz objektiv und neutral nochmal neu über Dinge drüber gucken kann. Ja, das hilft mir auch immer sehr. Und was du gesagt hast zum Thema Energie, das klingt für viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht oder nicht regelmäßig Sport treiben, ein bisschen paradox, dass man durch etwas Anstrengendes Energie gewinnt. Aber ich würde es auch absolut so unterschreiben aus der eigenen Erfahrung jetzt. Zur subjektiven Wahrnehmung diesbezüglich kenne ich auch keine Daten, aber das bestätigt sich aus der eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung der Menschen, die ich bisher halt auch im Training betreut habe. Und das ist aber vielleicht ein interessanter Punkt, weil genau dieser Aspekt zum Problem wird bei Menschen, die sich auch in so einer Spirale negativer Gedanken oder Abgeschlagenheit, Energielosigkeit befinden. Weil genau das, was die tun müssten, ist ja eigentlich dann körperlich aktiv zu werden, wobei es in den meisten Fällen bei diesen Menschen das für sie fernliegendste ist, was sie jetzt gerade tun könnten. Die denken nämlich, ich habe überhaupt gar keine Energie, aus dem Bett aufzustehen. Wie soll ich denn jetzt eine Trainingseinheit überstehen? Und aus meiner Erfahrung, so wie du das auch geschildert hast, setzt bei mir so eine, ich nenne es mal Antriebslosigkeit, wie sie jeder kennt, dann primär ein, wenn ich über mehrere Tage keine Zeit hatte zum Trainieren. Wenn ich aber halt regelmäßig trainiere, dann kommt das gar nicht zustande. Also nochmal zur Verdeutlichung. Und deshalb ist es, glaube ich, auch für alle Trainer, Trainierenden, aber auch für die, ja, vielleicht auch Ärzte, Therapeuten, ist, glaube ich, eine große Hürde, die Menschen, die sich in so einer Situation befinden, tatsächlich auch in die Aktivität zu bekommen. Ja, also aus pragmatischer Sicht tatsächlich ein Problem.
Mhm. Ja, also das kann ich so zu 100% bestätigen. Das war mir auch so. Und was ich daran immer so ein bisschen fast schon dramatisch finde, für uns ist das so völlig klar, ne? Und wir nutzen diesen Effekt ja total selbstverständlich für uns, ne?
Intuitiv eigentlich.
Ja, ich glaube eben intuitiv tatsächlich nicht so, weil wir, und darauf will ich hinaus, wir haben das im Laufe unseres Lebens gelernt, dass wenn wir trainieren, Training nicht immer Spaß macht, man auch nicht immer Bock hat auf Training, aber wir haben für uns gelernt, dass danach immer geiler ist. Und ich finde es immer erschreckend, und auf dem Punkt will ich gerade ganz kurz, dass halt ganz viele Menschen da draußen rumlaufen, die einfach ihr ganzes Leben dieses positive Erlernen, ja, wurde ihnen einfach nicht zuteil. Also es gibt ganz viele Menschen, die haben da draußen einfach nur das letzte Mal Sport gemacht, irgendwie im Sportunterricht. Da waren sie irgendwie die Letzten, die gewählt wurden. Ne? Also ich meine, das ist überhaupt nicht blöd oder despektierlich oder so, sondern einfach, es gibt ja einfach sehr viele Menschen, die verbinden nichts Positives mit Sport und Training. So, die haben einfach leider nicht diese Förderung erhalten als Kinder, haben diese positiven Erlebnisse leider nicht gehabt, waren eben vielleicht nur im Schulsport, wo es um Noten ging und da und wenn du als Letztes gewählt bist, bist du doof und wenn du noch ein bisschen Übergewicht hast, bist du eh der Loser und so, ne? Also schlimm eigentlich, wirklich schlimm. Und die haben dieses Werkzeug heute einfach nicht. Ne? Also die wissen gar nicht, was ihnen entgeht. Also sie wissen einmal nicht, wie fühlt sich so ein 100% gesunder, leistungsfähiger Körper an. Und sie wissen nicht, um dieses Werkzeug, wie geil sie sich aus Stress rausnehmen könnten, wie geil sie einfach mit ihrem Leben besser handhaben könnten und ihrer mentalen, ja, mit ihrer mentalen Einstellung und alles, was dazugehört, also mentale Gesundheit, wenn man den Überbegriff nochmal wählen möchte, wie geil sie die beeinflussen könnten, wenn sie einfach halbe Stunde, Stunde ins Training gehen würden. Weil ihnen diese positive Verknüpfung, also sie haben einfach diese Synapsenverknüpfung nicht, diesen Anker nicht, um es emotional auszudrücken, aus dem NLP oder so. Sie haben diesen Anker nicht zu wissen, ja, ich bin jetzt zwar gerade schlapp und müde und habe keinen Bock aufs Training, aber ich weiß, wenn ich es gemacht habe, geht's mir besser so. Und das ist so schade für die Leute.
Ja, total.
Das macht das Leben so viel einfacher.
Ja, so viel gelaunt. Besser. Ich meine, jeder geht wahrscheinlich lieber gut gelaunt durchs Leben als schlecht gelaunt und frustriert.
Ja, ja oder geht halt, wir alle erleben Frust und negative Dinge. Aber wenn du halt dieses Werkzeug hast, damit umzugehen, was vielleicht für jemand anderes Meditation ist oder so, ich will jetzt nicht sagen, dass Training das einzigste Werkzeug der Welt ist, aber es ist eins und es ist halt einfach sehr unsere Natur, ne? Also vielleicht auch das mal ganz kurz. Meine semi-wissenschaftliche Herleitung an der Stelle. Du kannst gerne reingrätschen, wenn es mittlerweile völlig widerlegt ist oder so. Aber die Grundidee ist ja schon von diesem Bewegen, dieses Training als Ventil ist ja schon so dieses, du hast früher Stress gehabt, also Fight or Flight, sage ich jetzt mal, diesen Überbegriff, ne? Dieses Wegrennen oder Kämpfen, ne? Der Säbelzahntiger kam, du hast einen riesen Stress, Todesangst, was auch immer, ne, was ja heute unser Alltagsstress teilweise für uns ist, ob das real ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir empfinden diesen Stress so, wir können das ja nicht unterscheiden. Und früher war halt dann beim Jäger-Sammler oder beim frühen Menschen dieses, ich gehe in Kampf oder ich fliehe. Aber beides hat mit Körperlichkeit zu tun, mit Aktivität, ne? Und ja, dieser Stressabbau über Körperlichkeit, der findet ja bei ganz, ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr statt. Und wenn dir das fehlt, das ist halt einfach ein krasses Ventil, was dir fehlt.
Ja, absolut. Mal davon abgesehen, dass früher diese Kampf- und Fluchtreflexe halt eher zyklisch ausgelöst wurden. Ich meine, das haben wir jetzt in mehreren Folgen schon thematisiert. Das müssen wir hier jetzt nicht nochmal ausbreiten, aber ich sag mal, die Dauerexposition von irgendwelchen Horrornachrichten und so weiter, das macht ja was mit uns, ja. Auch die Dauerexposition von irgendwelchen total überschwänglichen Nachrichten macht was mit uns. Also alles, was halt eben emotional irgendwie dauerhaft irgendwelche Trigger in uns aktiviert und etwas mit unserem emotionalen, kognitiven System macht, das ist halt eigentlich nichts, wofür das menschliche Gehirn, das Gesamtsystem ausgelegt ist. Und wenn dann halt eben noch diese Coping-Mechanismen fehlen, die wir, und ich bleib dabei, eigentlich als Mensch intuitiv haben, aber manche Leute das halt eben aufgrund ihrer Lebensführung schon ab jungen Jahren sich selbst aberzogen haben, dann wird's natürlich oft kritisch. Und das zeigt sich auch in den Zahlen mit psychischen Erkrankungen, Rückgang von kognitiver Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und da können wir vielleicht an der Stelle auch gerade den Übergang schaffen dazu, was, ich meine, wir reden jetzt über mentale Gesundheit, aber was subsumiert sich denn unter diesem Begriff alles, ja? Vielleicht auch mal spannend zu erwähnen, weil auch auf Social Media, in Artikeln und so weiter, wird ja oft von der mentalen Gesundheit gesprochen, aber selten mal wirklich gesagt, was denn alles so drunter fällt. Und ich glaube, da kann man mal ganz übergeordnet zwei Dinge voneinander abgrenzen. Einmal die, ich nenne es mal pathologischen Bereich, also das, was als psychische Erkrankung definiert werden kann. Und alles darunter, also im subklinischen Bereich, was eher das allgemeine Wohlbefinden betrifft. Ja. Und all das zusammen gehört ja zur mentalen Gesundheit. Ja. Und vielleicht machen wir so ein paar Definitionen. Ich weiß nicht, ob alle Hörer mit den Inhalten dieser Erkrankung vertraut sind. Deshalb würde ich da mal so kurz drüber gehen, zumindest.
Mach mal.
Was vielleicht mal ganz übergeordnet auch spannend, was ist mentale Gesundheit? Und das wird definiert als das emotionale, körperliche und soziale Wohlbefinden.
Das ist der jetzt, Körper sogar mit drin in der Definition. Krass.
Ja, weil es eine Verbindung gibt, ja. Mhm. Also, ich meine, wann ging es dir richtig gut, wenn du Schmerzen hattest?
Ja, da würde ich 100% bestätigen, genauso wenn du eine Grippe hast, geht's dir mental wahrscheinlich auch nicht so klasse.
Genau.
Aber was ich gerade so im Kopf hatte, was ganz anderes, was aber da aus meiner Sicht auch reinspielt, und dann gehen wir wieder zurück zu einer Definition. Es gibt ja schon Untersuchungen, dass zum Beispiel Menschen, die ein ganz drastisches Schicksal erleiden, wie eine Querschnittslähmung, nach, ich weiß den Zeitraum jetzt nicht mehr genau auswendig, aber nach 10, 12 Wochen, also relativ kurzer Zeitraum, wieder das gleiche Glücksempfinden haben und sowas wie vor dem Unfall. Also ich will damit sagen, die mentale Gesundheit ist teilweise ja doch auch ein Stück weit entkoppelt, auch wenn es jetzt nicht dem entspricht, was wir vielleicht hier sagen wollen, weil wir ja immer sehr viel Wert legen auf die körperliche Gesundheit. Aber das fand ich sehr spannend, das habe ich vor kurzem irgendwo gelesen, dass eben Menschen sehr schnell wieder in einen lebenswerten Zustand kommen, auch nach solchen krassen körperlichen Unfällen, Einschränkungen, wie auch immer.
Ja.
Aber ja, ich weiß, was die sagen wollen, und da gebe ich denen 100% recht.
Okay. Gut, dann betreten wir mal diesen ganzen Bereich der klinischen Störungen, also psychische Störungen im klinischen Sinne. Das bekannteste ist wohl Depression. Ja. Depression ist im Grunde genommen eine andauernde Niedergeschlagenheit, ein Verlust von Antrieb, Interesse und Freude. Man wird schnell müde, und das verbindet sich in der Regel noch mit weiteren Symptomen wie einem veränderten Schlaf, Essverhalten, Psychomotorik, Konzentrationsprobleme, Selbstzweifel und so weiter. Also die volle Palette. So gut wie jeder Mensch hatte schon mal zumindest eine depressive Verstimmung, auch wenn er oder sie das Ganze vielleicht nicht als solche wahrgenommen hat. Aber das ist eigentlich ganz natürlich, dass man mal so Down-Phasen hat, wo man an sich selbst zweifelt, wo es einem einfach nicht gut geht, wo man wenig Antrieb hat und müde ist, ja. Und die Unterschiede zwischen einer depressiven Verstimmung und einer manifesten Depression liegt eigentlich in der Dauer dieser Phase. Mhm. Oder ob diese Phasen zyklisch wiederkehren. Ja, so, also eine depressive Verstimmung ist erstmal nichts Schlimmes. Das hat man mal, geht in der Regel auch wieder weg. Nur wenn es halt eben nicht weggeht kurzfristig oder sich regelmäßig wiederholt, dann sollte man eben vielleicht auch mal über professionelle Hilfe nachdenken. Dann auch eng damit verbunden mit der Depression ist die Angststörung, ja, oder auf Englisch Anxiety. Das ist auch momentan so ein Modebegriff. Vielleicht nur zur Info, dass es das Gleiche ist, ja. Also Anxiety ist die Angststörung. Da gibt es verschiedene Formen. Also entweder die generalisierte Angststörung, das ist so das, was am häufigsten eigentlich eintritt. Dann aber auch die Panikstörung, die gehört da auch mit dazu, ja. Und andere Phobien, also zum Beispiel auch Sozialphobien, das sind dann eben spezifische Angststörungen. Und was interessant ist, diese Angststörungen, die haben eine sehr häufige Komorbidität mit zum Beispiel Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, es ist bekannt, dass da einfach eine Verbindung beziehungsweise zumindest einen statistischen Zusammenhang, in Teilen aber auch einen Kausalzusammenhang mit anderen Erkrankungen gibt.
Okay.
Was aufgrund der Veränderung der Gehirnchemie, der Antriebslosigkeit, ja, wir haben es gerade schon besprochen, wenn man sich halt plötzlich nicht mehr aus dem Bett raus bewegen kann und nur noch sedentär irgendwo rumliegt, dann ist es klar, dass wenn man vielleicht ohnehin schon nicht eine gute körperliche Konstitution hatte, dass dann der Schritt bis zur Herz-Kreislauf-Erkrankung gar nicht so weit ist. Ja, es ist begünstigt das natürlich, wenn man sich dann plötzlich gar nicht mehr bewegt. Ja, und Angststörung, vielleicht noch zur Definition, das ist im Grunde genommen das Gefühl, dass man tatsächlich eine reale Bedrohung erfährt, die vielleicht auch gar nicht existent ist, aber man fühlt sie. Ja. Und das Ganze wird dann halt, wenn es langandauernd ist oder stark beeinträchtigend ist, eben als Angststörung bezeichnet. Dann noch so ein paar, da will ich jetzt gar nicht so nah drauf eingehen, also die Schizophrenie ist vielleicht noch ganz interessant, auch weil es häufig missinterpretiert wird. Schizophrenie wird ja häufig empfunden oder ist so in den Köpfen als die gespaltene Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du dich mal damit auseinandergesetzt hast, aber die Schizophrenie, die hat, ist eigentlich eher charakterisiert durch Symptome wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Denk- und Wahrnehmungsstörungen und auch Veränderungen im Affekt, also Verhaltensänderungen, so plötzlich stark wechselnde Phasen von Aggression und totaler Überschwänglichkeit und so weiter.
Ich glaube, da kommt das auch her mit diesen Gedanken der verschiedenen Persönlichkeiten.
Ja.
Weil es dann in der Außenwelt vielleicht so wahrgenommen wird, als würde jetzt ein anderer Mensch da agieren.
Ja, wobei, gut, ich bin kein Psychologe, kein Psychotherapeut oder Neurologe, aber meines Wissens...
Wir hatten bei der Physio-Ausbildung ein halbes Jahr Vorlesung Psychologie.
Ja.
Aber, also...
So, meines Wissens ist diese Persönlichkeitsspaltung nochmal eine Unterform von dieser Schizophrenie. Und dann die PTBS. Ja, das ist ja auch in aller Munde, leider, muss man dazu sagen. Die posttraumatische Belastungsstörung ist im Grunde genommen ja die Folge von einem psychischen Trauma oder auch physischen Trauma. Ja, also das geht dann da miteinander einher, was zu deiner These mit der Verbindung von Körper und Geist auch passt. Und häufig ziehen sich die Personen halt sozial zurück, weil sie ja auch so ein fortgesetztes Wiedererleben dieses Traumaerlebnisses haben, entweder durch Albträume oder durch Flashbacks und oft auch so eine vegetative Übererregtheit haben. Also die sind einfach dauerangespannt und die kommen da aus diesem Kampf- oder Fluchtmodus eigentlich gar nicht raus. Ist, glaube ich, auch häufig dann begleitet von so Panik- und Angststörungen. Ja. Und dann, ja, Störungen durch Alkohol oder illegale Drogen, ja, das wissen, glaube ich, alle, dass Drogen jeder Art unter anderem auch zu Psychosen führen können, die halt vielleicht auch gar nicht mehr weggehen, im schlimmsten Falle Depressionen und so weiter. Es gibt ja auch diesen, wie nennt sich das nochmal, Ist quasi, wenn man einen Hangover hat, also einen Kater, hat man auch so eine leichte Depression, ja. Da so, da auch wieder eine Verbindung zueinander. Aber lass mal diese kleineren oder weniger bedeutenden Dinge auch mal, ohne dass ich das jetzt abwerten möchte, aber der letzte große Punkt wären die neurodegenerativen Erkrankungen. Über die haben wir auch schon in der Schlaffolge gesprochen, ja. Also insbesondere halt eben Demenz oder Alzheimer, was auch wieder eine Unterform der Demenz eigentlich ist, und Parkinson, ja. Mhm. So, und das sind halt eben, ja, grundsätzlich Erkrankungen, wo es aufgrund neurodegenerativer Veränderungen zum Verlust von kognitiven Funktionen, von Exekutivfunktionen, aber auch von Koordination und Motorik kommen kann. So, und das war jetzt relativ viel Definitorisches, aber ich glaube, es war gut, dass wir mal das voneinander abgegrenzt haben.
Und ich würde da tatsächlich noch ein bisschen was zu ergänzen.
Ja.
Und zwar gibt es ja sehr, sehr viele Stimmen in der Psychologenwelt oder auch in der Neurowissenschaft oder bei den Gehirnforschern, dass Burnout im Grundsatz, also tötet mich nicht in den Kommentaren, ich plapper das nach, was ich von diesen Leuten gelesen und gehört habe in Podcasts und Ähnlichem, die halt sagen, dass Burnout im Grunde eine neue Wortdefinition ist für eine Depression.
Ja,
also dass das sehr nah beisammen ist. Wahrscheinlich in der richtigen Definition eine Unterform. Es gibt aber eben auch Experten, die halt sagen, Gott sei Dank hat das Kind heute einen anderen Namen, weil irgendwie früher sind halt die depressiven Männer noch mit drei anderen depressiven Männern als Therapie zum Saufen gegangen und haben dann halt irgendwie Selbstmord begangen und super, ne, weil keiner irgendwie sich Hilfe geholt hat und keiner drüber gesprochen hat. Und das ist durch dieses neue Wort Depression, durch dieses neue Krankheitsbild deutlich, deutlich besser geworden. Das ist übrigens was Burnout, ich auch.
Meinst du?
Burnout, was übrigens auch in einem Podcast, den ich gehört habe, von einem Münchner Professor war das, glaube ich, ganz, ganz toll dargelegt wurde, was bei mir ein ganz großes Umdenken im Kopf ausgelöst hat. Und auch wenn ich es nicht mehr hundertprozentig zusammenbringe, möchte ich es gerne mit euch teilen. Und zwar hat er gesagt, es wird ja immer gesagt, dass Depressionen und Burnout und Co. so krass zunehmen, ne? Und dann wird das halt immer so, was in der Wissenschaft oft passiert, dass man halt dann sagt, und übrigens, ich bin da auch schuldig, ich habe das teilweise auch in Präsentationen auf meiner Folie drauf gehabt, dass ich gesagt habe, guck mal, so und so viel mehr Depressionen, so und so viel mehr Burnout-Patienten und alles ganz schrecklich und so. Und der hat aber gesagt, ja, das stimmt, aber in erster Linie, weil wir mehr diagnostizieren, weil die Leute sich Gott sei Dank Hilfe holen. Und seit den 70er Jahren, ich glaube, seit da gab es halt irgendwie Statistiken, das irgendwie an 1972 oder so festgemacht, sind irgendwie die Selbstmorde aber um die Hälfte oder so reduziert. Das heißt, wir diagnostizieren viel mehr Menschen, aber es sind viel weniger, die wirklich durch die Depression, Burnout und Co. ums Leben kommen. Das heißt, wir haben halt auch jetzt einen viel besseren Hebel zu therapieren und so weiter. Ja. Und was ich da auch noch dazu sagen möchte, auch wenn ich nicht der ausgeschriebene Experte bin, aber ich höre mir viel an und höre bei ausgeschriebenen Experten zu oder lese, was die halt auch sagen, dass die Antidepressiva und so, also die medikamentösen Möglichkeiten einen viel zu schlechten Ruf haben. Also, dass da immer nur über Nebenwirkungen ganz schlimm und das macht dich dann halt so pseudoglücklich und so, und das stimmt halt so alles nicht. Also, mein Appell an alle an dieser Stelle, holt euch professionelle Hilfe, wenn ihr merkt, ihr habt da ein Thema, weil die Möglichkeiten sind heute halt super geil gegeben. Und klar sind wir jetzt alle nicht so, sagen, ist jede Tablette und die Pharma ist super, aber wenn es halt da Möglichkeiten gibt und die gut funktionieren und die Alternative dazu teilweise einfach ein ganz, ganz schlechtes Ende nimmt, dann holt euch bitte diese Hilfe.
Unbedingt.
Und auch alles, was wir heute Positives über Training sagen, möchte ich nochmal an der Stelle sagen, das ersetzt das nicht. Also das kann man dann bestimmt miteinander kombinieren und so weiter und alles toll, wenn man dann noch in eine körperliche Aktivität kommt. Aber erstmal wirklich diese Basics in Anspruch nehmen, wenn ihr merkt, ihr habt ein Thema. Und was ich auch noch ganz gerne dazu ergänzen wollte, gerade zum Thema Burnout und Depression und so weiter, es darf da draußen jedem bewusst sein, dass das halt eine Erkrankung ist, die jeden erwischen kann. Also es kann passieren, bei uns beiden, wir wachen morgen früh auf und sind am Bett festgenagelt, irgendwie nichts macht mehr Sinn. Also so beschreiben das Betroffene, teilweise aus heiterem Himmel. Und das ist so wichtig, dass in unserer Gesellschaft das eben auch so anerkannt wird und so man genauso da zum Arzt geht und sich Hilfe holt wie bei einer anderen Erkrankung. Weil das ist ja immer oft noch so dieses, ja, man geht nicht zum Psychologen und so weiter. Das würde wahrscheinlich den allermeisten Menschen gut tun. Und da meine letzte Ergänzung, weil du gerade gesagt hast, die posttraumatischen Geschichten, wo man ja immer dran denkt an Leute, die im Krieg waren und so weiter, die ja davon auch ganz oft betroffen sind und ganz extrem, wo es dann eben auch diese Diagnose gibt. Ich würde aber behaupten, und es ist jetzt wieder eine reine Wolf-Haber-These, wir alle irgendwie tragen diese psychischen Traumata mit uns rum aus Kindheit und Co., der eine mehr, der andere weniger. Das müssen nicht immer so ganz fatale Sachen sein, sondern das sind einfach Dinge, die in unserer Kindheit, Dinge, die zu uns gesagt wurden, Dinge, die wir erlebt haben, Schule, was weiß ich, die aber auf unser heutiges Leben irgendwie auch trotzdem noch einen negativen Einfluss haben. Und das sind Dinge, die wir halt gar nicht mehr wissen. Und wenn ich dann von irgendwelchen Leuten immer höre, das ist so für mich so das Unwort oder der Unsatz. Ja, das, mir hat's ja früher auch nicht geschadet.
Doch. Ja.
Doch.
Doch.
Doch. Doch. Du willst es nur nicht wahrhaben und du schaust einfach nicht hin. Ja. Und auch da mein Appell an alle, auch wenn wir ein bisschen abdriften und wir ja hier eigentlich mehr über Training sprechen wollen. Ich glaube, diese Themen sind so, so wichtig und ich kann nur jedem ans Herz legen, auf welchem Weg auch immer. Ja, schaut dahin, befasst euch mit den Dingen, weil die Steigerung der Lebensqualität, wenn man zulässt, diese Dinge zu bearbeiten, ist einfach phänomenal, ja. Also schaut dahin.
Ja, also ich möchte das auch untermauern, weil ich befürworte das absolut. Durch so eine Therapie kann man nur einfach mehr über sich selbst lernen und wie man mit seinen Problemen halt besser umgehen kann. Und das ist nichts, was nur zwingend für kranke Menschen tatsächlich Sinn macht, sondern ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen, ich kenne aktuell niemanden, dem eine Therapie nicht guttun würde. Ja. Also nicht im Sinne von, es muss etwas therapiert werden, weil da jemand krank ist, sondern mit jemandem darüber zu sprechen, wie der menschliche Geist und die Psyche so funktioniert und wie man halt Dinge eventuell ein bisschen besser machen kann. Aber gut, wir sind natürlich auch sehr aufgeschlossen diesen Dingen gegenüber. Deshalb an der Stelle vielleicht auch noch so ein kleiner Perspektivwechsel auf das Thema Burnout, weil du es schon angesprochen hast. Du hast es schon richtig als Depression eigentlich oder als depressionsähnlich deklariert, weil Burnout trägt auch als deutsche Übersetzung eigentlich den Titel Erschöpfungsdepression.
Ja. Ah ja.
Und es wird zumindest als soll, ich weiß nicht, ob das die offizielle Definition ist, aber es wird als solche halt bezeichnet, als Erschöpfungsdepression. Mhm. Und an der Stelle wird's tricky, weil wer ist denn von einer Erschöpfungsdepression in der Regel betroffen? Ja, das sind eher Leute wie wir beide, die halt eigentlich auch Freude daran haben, sich tagtäglich mit Aufgaben zu überladen und viele Dinge gleichzeitig zu managen und aus Eigenantrieb viel zu machen, ohne dabei zu merken, dass es irgendwann zu viel wird, bis irgendwann der Körper selbst sagt, halt, stopp, jetzt reicht's, jetzt fahre ich mal runter. Und das Unglückliche an dieser Geschichte ist, dass genau diese Personentypen ja so ein unerwartetes Unvermögen, dieses Pensum weiter aufrechtzuerhalten, als Schwäche auslegen und dementsprechend dann auch sich Hilfe für sowas zu holen, auch als Schwäche auslegen würden. Und deshalb ganz oft dann gerade bei Burnout halt auch keine Hilfe gesucht wird.
Wo du es gerade erzählst, das erinnert mich an meine Japan-Reisen. Also ich liebe ja Japan sehr. Und war immer nur geschäftlich, aber einfach, was du da erleben kannst und was du lernen kannst in Japan, ganz, ganz toll. Aber eine der Kehrseiten in Japan, also dieses mit einem Burnout zum Arzt zu gehen, sich Hilfe zu holen und so weiter, ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, sage ich mal. Ne? Und bei uns in der Gesellschaft, würde ich sagen, haben sich, auch wenn sich in unserer Gesellschaft, weiß Gott, nicht alles positiv entwickelt und entwickelt hat, aber ich finde diese Entwicklung, dass man eben wenn man mit solchen Sachen betroffen ist, sich deutlich eher Hilfe holt als früher. Eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Und ich komme halt spontan auf Japan, weil in Japan ist wirklich immer noch so, jetzt war ich auch ein paar Jahre nicht, aber da war es noch so, dass eben so ein Burnout einfach nur als Schwäche gewertet wurde. Und die japanische Gesellschaft wirklich noch so aus diesem alten, weiß ich nicht, Samurai-Ethos raus oder wie auch immer, ne, so dieses Harakiri, dieses Selbstmord, weil du Schande über was auch immer gebracht hast, über deinen Führer oder ne, so irgendwie, die das immer noch ganz stark in sich tragen, dass wirklich so der gesellschaftliche Kontext so ist, so wurde mir das beschrieben und auch gezeigt und als wir uns darüber unterhalten haben mit unseren japanischen Partnern, dass die japanische Gesellschaft dann immer noch so sinngemäß sieht, ja, erlöse uns von deinem Leid, ne, so. Also, dass du einfach dann, du funktionierst nicht, du bringst die Leistung nicht, du bist nicht wertvoll für die Gesellschaft, ist ein Problem, aber deins. So, weißt du, also ganz, ja, ganz krass. Also gesellschaftlich nochmal ganz anders als bei uns. Bis hin zu, dass die ja so Wälder haben, wo man Selbstmord begehen kann und so. Also so offiziell ausgeschriebene Orte, die dafür prädestiniert sind, dein Leben zu beenden. Ne?
Ach, also verrückt.
Ganz wild. Hm? Und kann sein, dass sich jetzt auch schon wieder was geändert hat und dass das auch wieder schon besser geworden ist. Aber diese extreme Leistungsorientierte, was die Japaner haben, wo man vielleicht nochmal so ein Gefühl dafür kriegt, wenn du nachts durch Tokio gehst, dann siehst du in den ganzen Büros immer noch so gedimmtes Licht und es liegt daran, dass die Leute da übernachten. Also die haben so ein Ethos, so ein Berufsethos, dass die nicht nach Hause gehen, bevor der Chef geht. Und wenn du halt dann so einen Bekloppten hast wie mich, der nicht nach Hause geht, ja super, dann haben alle anderen auch die Arschkarte und müssen dann da arbeiten. Und das Problem ist, dass die Leute außerhalb wohnen, weil sie sich in der Stadt gar nicht die Wohnung leisten können. Und dann lohnt es sich nicht mehr heimzufahren. Dann pennen die halt in den Büros und so. Und es spiegelt das so ein bisschen wider, wie krass leistungsorientiert die noch sind. Und da passt halt eben, wenn du dann da in dieser Maschinerie nicht mehr funktionierst, so, ne, weil du halt das dir zu viel ist, im Büro zu schlafen und deine Familie nicht zu sehen. Und du siehst auch in den Zügen, die schlafen alle im Stehen quasi in diesen Zügen, weil die total fertig sind, ja. Und du kriegst dann Burnout oder eine Depression, dann sagen die halt einfach, ja, erlöse uns, ne, so. Da kommt einer, der will arbeiten, der kann arbeiten, so. Also schlimm, so.
Ja, wirklich schlimm.
Also kurzer Exkurs dahin, wie es auch anders geht. Und da nochmal, ich erzähle das nicht, um das zu verherrlichen, ganz im Gegenteil, sondern ich erzähle das, weil das eine der Negativsachen war, die ich in Japan so gesehen habe, wo ich dann wirklich so dachte, boah, Gott sei Dank haben wir da bei uns, auch wenn ich auch nicht immer alles feiere mit Work-Life-Balance, was hier meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben wird teilweise, dass wir da viel schlauer geworden sind in unserer deutschen, vielleicht auch europäisch-westlichen Welt, dass wir halt sagen, hey, wenn du da überfordert bist, wenn du da krank wirst, dann hilf dir da, also dann hol dir Hilfe, ne, und geh es an und geh raus aus dem, was dich krank macht im Zweifel, ne, weil es nicht wert ist.
Und auch die gesellschaftliche Akzeptanz für diesen Schritt, genau, ja, also das ist wirklich etwas, ne? Also, was man positiv hervorheben sollte.
Also wenn du hier jemandem erzählst, du hast einen Burnout, dann wirst du dafür garantiert, also so habe ich es zumindest erlebt, ich habe auch in meinem Freundeskreis auch in jüngster Zeit Menschen erlebt, auch wie du gerade sagst, sehr, 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 sehr aktive, sehr intrinsisch motivierte Leute, denen es einfach völlig einen Stecker gezogen hat. Mhm. Und da spricht man heute offen drüber und da tauscht man sich aus und da kriegen die Leute Unterstützung und Hilfe und eben nicht mehr dieses von oben nochmal draufhauen, wie es vielleicht
früher geächtet werden.
Genau.
Ja. Aber es ist spannend, also auch was du aus deiner Erfahrung gesagt hast mit und auch ja Daten dazu gesehen hast zum Thema, wie die Fälle für Depressionen und psychische Erkrankungen angestiegen sind und dass gleichzeitig aber halt eben die Suizidrate gesenkt wurde.
Krass gesenkt wurde.
Ja, und das
ist... Ich meine, es war halbiert. Nagelt mich nicht fest. Im Zweifel googelt es nochmal, aber das war ganz, ganz krass. Also es sind viel, viel weniger bei viel, viel mehr Betroffenen, weil mehr diagnostiziert wird. Ne?
Ja, also wer mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich ein Fan von so Gesetzmäßigkeiten bin. Nicht Gesetze im juristischen Sinne, sondern Murphy's Law oder Kidlin's Law oder die Newton'schen Axiome, ja, also all diese Dinge. Und da finde ich in dem Kontext halt Kidlins Law, also Kidlins Gesetz, sehr, sehr treffend, weil das genau das aussagt, was, glaube ich, dahinter steckt. Kidlins Law besagt, dass wenn man ein Problem einmal identifiziert hat, dass es dann eigentlich schon zu 50% gelöst ist.
Mhm.
Ja. Und das trifft ja auch auf diese Diagnostik zu. Das bedeutet, wenn ein Mensch dann mal erfährt, was eigentlich gerade mit ihm los ist, ja, dass das jetzt gerade ein Burnout ist oder dass das eine Depression oder eine Angststörung ist, dann weiß man auch schon zumindest zur Hälfte, was man dagegen tun kann. Solange man nicht weiß, was mit einem vorgeht, weiß man auch nicht, was man dagegen tun könnte, damit es weggeht oder besser wird. Ja. Und finde ich sehr spannend, aber vielleicht nutzen wir das gerade als Überleitung, mal uns so ein paar Zahlen mal anzugucken, einfach um zu verdeutlichen, wie relevant dieses Thema ist. Und bleiben wir mal bei der psychischen Störung übergeordnet vielleicht, also die Gesamtheit aller psychischen Störungen. Hast du so eine Zahl im Kopf, welcher Anteil in Deutschland betroffen ist?
Nee, ich weiß nur, dass ich schon vor Jahren, vielen, vielen Jahren, wo ich meine private Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe, die psychischen Erkrankungen schon an Stelle 1 oder 2 waren für den Grund, dass jemand berufsunfähig wird. Also es muss gigantisch groß sein.
Ich war schockiert, als ich die Zahl gelesen habe. Das ist jetzt eine Statistik aus dem Jahr 2023 vom RKI. Vom Robert-Koch-Institut, also durchaus seriöse Werte. Und es sind 40,4% der deutschen Bevölkerung, die in ihrem Leben oder, in dem Falle in 2023 irgendwie mit einer psychischen Störung zu tun hatten.
Krass. Ja. Das ist ziemlich gleiche Zahl wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.
Ja. Und ich denke, dass viele Eigenheiten, viele Faktoren der modernen Zivilisation mit Smartphones, Social Media und so weiter das Ganze begünstigen. Ich habe jetzt nur Zahlen gesehen, die zurückgehen bis 2012. Da war das ja alles schon existent. Von 2012 waren es 35% und es ist quasi linear gestiegen, also sehr gleichmäßig gestiegen bis 23 auf 40,4%. Also nicht so ein krasser Anstieg, aber ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie es davor war.
Was wir da wieder nicht wissen, und also jetzt argumentiere ich mal aus Menschenverstand raus. Vom Menschenverstand her müsste man schon glauben, dass diese gerade über Social Media pseudo-perfekte Welt, die dir immer reingespielt wird, ne? Also gefühlt alle anderen haben mehr Freizeit als du, ein besseres Leben, mehr Geld, mehr Reichtum, mehr von allem, ne? So,
weil alles
weil ja
besser.
Diese Fake-Welt, die dir die ganze Zeit vorgespielt wird, und wenn du das vielleicht gerade als junger Mensch nicht so einordnen kannst, ne? Alle haben die perfekten Körper, alle, ne? So, du fühlst dich ja pauschal dauerschlecht durch diese Berieselung. Würde ich glauben, dass das dazu beiträgt, dass Menschen eben eher psychische Erkrankungen kriegen. Auf der anderen Seite kann es eben wieder das Phänomen sein, was wir vorhin beschrieben haben, dass wir einfach mehr Toleranz haben, mehr diagnostiziert wird, weil mehr Menschen sich Hilfe holen. Das wissen wir jetzt nicht. Aber aus dem Menschenverstand raus würde ich, ohne dass ich eine Evidenz dazu habe, sehr stark glauben, dass unsere aktuelle Welt, die aktuellen Medien, die Geschwindigkeit, wie Dinge auf uns einprasseln, da durchaus ihren Anteil mit reinbringen. Ja.
Würde ich auch aus meiner, in dem Falle bin ich auch Laie, sind wir beide, aber aus unserer Perspektive würde ich das so unterschreiben.
Ja.
Ich habe auch den starken Verdacht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und wie du gerade sagst, mit dieser Diagnostik, das ist besser geworden, aber das, was ich gerade gesagt habe, und das macht die Zahl nur umso erschreckender, das ist die sogenannte administrative Prävalenz. Was bedeutet, das sind die Zahlen, die auf den tatsächlichen Diagnosen beruhen. Und quasi jeder im Expertenbereich geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt.
Ja, klar.
Ja. Das ist besser geworden, weil die Leute mittlerweile keine Scheu mehr haben, zum Arzt zu gehen.
Wo gehe ich denn? Also, weißt du, du hast ja vorhin selber gesagt, es gibt mal depressive Verstimmungen, Jeder hat vielleicht mal eine Phase von Antriebslosigkeit oder was auch immer. Oder du hast einfach, sei es mal nur eine Trennung von einer Partnerin, Partner, wie auch immer, ne? Wo es dir mal Wochen, Monate lang vielleicht richtig schlecht geht. So, wo fängst du denn an? Ne? Also die Dunkelziffer muss ja groß sein. Also wo ist denn der Bereich, wo du sagst, es ist halt jetzt normal, dass es mir mal nicht gut geht? Und ab wo brauche ich halt Hilfe, oder ab wo macht Hilfe Sinn, ne? Deshalb muss es ja eine hohe Dunkelziffer noch geben, logischerweise. Genau. Du gehst ja nicht sofort.
Nee.
Wahrscheinlich.
Nee, erst dann, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man einsieht, dass man selbst nicht mehr weiterkommt. Zumindest wurde mir das auch so geschildert.
Ja.
Und vielleicht noch ganz kurz zu Depressionen und Angststörungen. Also Depressionen sind 16,7% davon, von diesen 40. Und ich habe es mal gerade ausgerechnet, das sind einfach über 13 Millionen Menschen in Deutschland. Ja, also wirklich ein sehr großer Anteil der Bevölkerung. Angststörungen 7,9%.
Wir kennen also eine Vielzahl von Menschen, die das haben, ohne es zu wissen.
Ja.
Wo man wieder sieht, dass doch die Offenheit, darüber zu sprechen, nicht ganz so groß ist, wie man vielleicht schon denkt.
Ja.
Weil es irgendwie doch, ne, da würdest du von deinem Rückenschmerz oder von deinem Bandscheibenvorfall oder so eher deinem Umfeld erzählen offensichtlich als deiner Flugangst oder Phobie vor Spinnen oder Angststörung, Panikattacken, whatever. Schon krass, ja. Schon krass, weil das ja den Leidensdruck wieder erhöhen muss, weil du ja nicht offen damit umgehen kannst, das nicht so teilen kannst wie andere Sachen.
Du hast ja, und man sich auch immer ein bisschen verstecken muss wahrscheinlich, ne? Also wenn man das ist ja was man nur sehr schwer verbergen kann, dass man eigentlich gerade gar keine Energie hat.
Ja.
Und
aber offensichtlich vertuschen das sehr viele, weil guck mal, wie viele Leuten wir zu tun haben, und klar, ein paar Leute kenne ich, die das offen sagen und machen, aber dann müssen wir sehr viele Leute im Umfeld haben, wahrscheinlich auch in der eigenen Firma und so weiter, allein statistisch von den Zahlen, die du jetzt sagst, müssen wir einige Menschen haben in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld und so, die darunter leiden, wo wir es nicht wissen. Schon eigentlich auch wieder erschreckend an der Stelle. Ja,
also du sagst es, die Statistik.
Oder traurig an der Stelle.
Ja, die Statistik würde genau das besagen.
Ja, krass. Okay, Angststörungen, so viele? Wie, was hast du da noch?
7,9% war Angststörung. Also ist immer noch knapp die Hälfte davon. Also 7,5 Millionen ungefähr, oder na, nicht ganz, 6,5 Millionen Menschen.
Mhm.
Schizophrenie sind unter 1 Million. Es ist relativ wenig, auch wenn ich das trotzdem noch mit ca. 800.000 Menschen in der Lebenszeitprävalenz, ist nicht die Gesamt-, sondern nur Lebenszeitprävalenz, immer noch hoch finde. PTBS 2-3% in der 12-Monats-Prävalenz, also innerhalb von 12 Monaten Betrachtungszeitraum, das, was ich auch krass fand. Allerdings werden da wahrscheinlich auch verschiedene Dauern der PTBS zusammengefasst. Und dann Demenz und Parkinson.
Demenz, gut, das ist halt eher richtig viel, ne?
Nee, also ja, sind 2,8% der Menschen ab 40 Jahren in Deutschland. Das waren 2022 in Absolutzahlen 1,4 Millionen Personen.
Ja. Ja, okay, weil halt sehr viele alte Menschen, ältere Menschen betroffen sind.
Ja, und da gab es eine sehr spannende Hochrechnung. Ich muss noch mal gerade gucken, ob ich das schnell finde, sonst mache ich das gerade aus dem Gedächtnis. Ich glaube, weltweite Prävalenz liegt bei ungefähr 53 Millionen. Ich scroll gerade parallel durch, ob ich das noch mal finde. Also da,
ja, ich mein,
bitte
die,
nicht drauf festnageln, aber
die ältere das Spannende, Bevölkerung wächst ja krass, ne?
Genau, also und das Spannende ist, dass bis 2050 war es, glaube ich, mit bis zu 150 Millionen Demenzfällen gerechnet werden muss. Das wäre das Dreifache von dem, was wir jetzt haben.
Ja, aber ist ja logisch, ne? Der demografische Wandel, wie viel mehr Altes gibt, und dann werden diese Krankheiten natürlich krass explodieren. Das habe ich auch mehrfach schon gelesen, dass halt eben dadurch, dass ja in Schwellenländern und Entwicklungsländern eben die Lebenserwartung so krass steigt, ne, was ja was Positives ist, weil einfach die Versorgung auch besser wird und so weiter, eben diese Krankheiten, die im Alter eher zum Tragen kommen, krass explodieren, ne?
Ja.
Also auch da wieder, ne, wie viel dann, weil es gibt ja immer dann auch die Theorien mit unser Lebenswandel macht eben mehr Demenz und so, also gibt's ja zum Beispiel Dr. Professor Spitzer mit seiner, mit dem Buch zum Beispiel Die Smartphone-Pandemie und so. Ich finde ihn ganz gut, er ist aber sehr umstritten. Und der sagt ja auch halt eben durch diese Smartphones und so weiter werden die Gehirne geschädigt beziehungsweise entwickeln sich gar nicht mehr richtig und das macht dann hinten raus eben früher Demenzerkrankungen und sowas. Aber das gilt's ja alles noch ein bisschen mehr zu beweisen. Der größte Faktor, der halt gesichert ist, ist der, dass halt Menschen einfach älter werden gerade.
Ja.
Weltweit. Und deshalb explodieren diese Krankheitsfälle natürlich automatisch schon. Wie viel dann die anderen Sachen reinspielen, was wirklich halt unsere Medien sind und die Art und Weise. KI, ne, gibt's ja jetzt schon die ersten Untersuchungen, dass wir durch KI dümmer werden, weil wir einfach über so viele Sachen nicht mehr selber nachdenken, sondern das halt die KI machen lassen. Das alles trägt dir dann dazu bei, weil dein Gehirn ja ein Stück weit auch wie ein Muskel funktioniert. Also befasst du dich mit vielen Dingen, beschäftigst du dein Gehirn, werden viele neue Verknüpfungen immer wieder gemacht, dann ist die Chance ja für so eine Erkrankung geringer, wie wenn du halt, blöd gesagt, nur vor der Klotze sitzt und dich nur noch berieseln lässt, dann ist die Chance wahrscheinlich größer, ne? Also da gibt's ja wieder verschiedenste Zusammenhänge, die wir zwei heute hier nicht beweisen werden, oder?
Nee. Ja?
Aber da darf man schon mal laut drüber nachdenken.
Definitiv. Und vielleicht machen wir es an der Stelle. Die Menschen werden immer älter, ja. Und ich habe schon gesagt, dass zum Beispiel Parkinson, Demenz und so weiter, das sind neurodegenerative Erkrankungen. Was bedeutet, irgendwas im Gehirn, irgendwas im Nervensystem, insbesondere im zentralen Nervensystem, wird da ja schlechter. Häufig eben aufgrund von falschem Verhalten, falscher Lebensstilführung. Nicht immer, ja, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht behaupten wollen, aber im Umkehrschluss möchte ich behaupten, dass man mit einem gesunden Lebensstil sehr gut präventiv gegen einen übermäßigen Verfall dieser neurodegenerativen Strukturen und Prozesse eben vorgehen kann. Und da gibt's halt relativ spannende Mechanismen, auch spannende Daten zu, dass man eben sein Demenzrisiko durch relativ wenig Training und Bewegung eigentlich schon stark senken kann. Und vielleicht nutzen wir das jetzt gerade so als Überleitung, auch mal so ein bisschen unbedingt über die Wirkmechanismen auch mal zu besprechen. Was macht denn Training eigentlich, damit das im Gehirn so einen Effekt hat? Und über Neuromodulatoren will ich jetzt heute vielleicht nicht mehr sprechen. Also Dopamin, Serotonin, Adrenalin und so weiter, das spielt da auch alles mit rein. Haben wir in unserer Folge zum Schlaf schon thematisiert. Ich würde heute gern ein bisschen mehr über neurotrophe Faktoren, also unter anderem Myokine sprechen, ja, weil das ist, was direkt durch Muskelkontraktion, durch Training, insbesondere durch Krafttraining eben produziert wird. Und da gibt's halt zum Beispiel den sogenannten BDNF1, der ist wahrscheinlich in dem Kontext der wichtigste, der sogenannte Brain-Derived Neurotrophic Factor.
Wer kennt ihn nicht?
Kennt man, ja, natürlich. Aber BDNF ist tatsächlich auch mittlerweile in den populären Medien angekommen, wird dort auch namentlich erwähnt. Also dann weiß man jetzt vielleicht, was sich dahinter verbirgt. Und das ist im Grunde genommen ein Stoff, der durch Muskelkontraktion eben auch gebildet wird oder bei muskulärer Aktivität und sich dann positiv auf bestimmte Strukturen im Gehirn auswirkt. Dann eben auch Neuroplastizität, also Lernen durch Bewegung, neuen sensorischen Input verarbeiten und im Sinne von motorischen Patterns im Gehirn abspeichern, also neue Verbindungen im Gehirn schaffen, Synapsenaktivität hochfahren und so weiter und so fort. Dann gibt's noch was ich jetzt an der Stelle gar nicht näher erläutern kann tatsächlich, das geht zu tief in die Hirnchemie rein, diese sogenannte HPA-Achsenaktivität, beziehungsweise hat mit Cortisol zu tun. Wer das googeln möchte, ist damit herzlich eingeladen hiermit. Ja, und dann aber wieder ein Faktor, wo wir, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen können, nämlich systemische Entzündung. Weil systemische Entzündungen auch durch Bewegungsmangel, durch schlechte Ernährung, durch zu wenig Schlaf, logischerweise auch eben negative Effekte. Zu hoher Fettanteil, genau, ja, also quasi das Resultat daraus, aber nochmal ein eigenständiger Faktor, weil Fettgewebe, übermäßiges, vor allem eben das Viszeralfett, im Grunde genommen eine drüsenartige Funktion hat. Also es bildet selbst Stoffe, die wiederum halt eben dann entzündungsbegünstigend wirken.
Genau. Entzündung genau machen können. Ja.
Genau. Das an der Stelle. Und dann jetzt vielleicht, um mal so zu differenzieren, ohne jetzt konkret auf Methoden einzugehen, die Unterschiede zwischen Kraft- und Ausdauertraining. Und da habe ich eine schöne Übersicht gefunden über die Effektivität und die Plausibilität verschiedener Wirkmechanismen von physischer Aktivität. Und da wurde gesagt, dass beim Ausdauertraining generell halt stärkere Effekte auf die zerebrale Durchblutung und die Hippocampus-Aktivität gemessen wurden, zusammen auch mit verringerter Entzündung, ja, also systemischer Entzündung. Das ist bei beiden gleich, Kraft- und Ausdauertraining. Wohingegen beim Krafttraining mehr von diesen Myokinen, also von neurotrophen Faktoren gebildet wurden, ja. Und dadurch halt eben unterschiedliche Effekte ausgelöst wurden. Also Ausdauertraining im Grunde genommen mehr zerebrale Durchblutung, auch mehr Neuroplastizität, was in Summe halt sehr gut gegen Depressionen und also depressive Symptome im Allgemeinen, also auch die depressive Verstimmung und Angststörung wirkt. Und Krafttraining eher halt so Faktoren wie IGF-1, also der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 und andere Myokine. Senkt übrigens auch dann Entzündung, das habe ich ja gesagt, das machen beide. Und das ist insbesondere sehr gut für die Steigerung der Kognition, kognitive Leistung im Sinne von Exekutivfunktion, Gedächtnisleistung und so weiter. Aber da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen differenzierter drauf eingehen. Weil ich glaube, jeder, der Sport getrieben hat, hat gemerkt, dass einem das ganz grundsätzlich gut tut. Wir haben das vorhin aus unserer Brille schon mal erwähnt. Fürs allgemeine Wohlbefinden, die Lebensqualität ist sowas wirklich sehr wirksam. Wurde auch durch zahlreiche Studien nachgewiesen. Und insgesamt wird ja vor allem bei Stimmungsschwankungen, also alles im subklinischen Bereich, wenn man sich mal schlecht fühlt, allgemein Glück, da wurde schon sehr gut nachgewiesen, dass körperliche Aktivität und Training im insbesondere da eben einen sehr positiven Einfluss auf das allgemeine psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität, also die damit assoziierte Lebensqualität, dann bewirken kann.
Mhm.
So viel mal zu der allgemeinen Wohlbefindenslage. Willst du hierzu was ergänzen?
Ja, gerne. Das ist schon, wenn man so hört, so mal kurz zusammengefasst, wie von dir jetzt schon immer wieder beeindruckend, wie viel da wirklich reinspielt und wie krass die positiven Effekte sind auf diese Bereiche. Was ich nochmal so ein bisschen vereinfacht vielleicht beitragen möchte, weil es sich mir einfach erschlossen hat und vielleicht für die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer auch interessant, das mal so zu betrachten. Eine der Hauptfunktionen unseres Gehirns ist ja die Motorik. Also sprich alles, was wir an Körperlichkeit bewegen, hat eben seinen Ursprung im zentralen Nervensystem und im Gehirn. Also nicht alles läuft übers Gehirn. Es gibt auch Sachen, die auf niedrigeren Ebenen im Rückenmark und so weiter direkt funktionieren. Aber grundsätzlich ist unser Gehirn, also eine ganz, ganz große Aufgabe unseres Gehirns, unsere körperliche Fähigkeit, uns vielseitig zu bewegen und motorische Muster zu lernen und koordinatives, also alles, Sensorik. Was koordinativ, Sensorik, alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir spüren. Also der Körper produziert ja eine unfassbare Menge von Daten, die unser zentrales Nervensystem ständig verarbeiten muss. Wo steht der Körper im Raum? Wo stehen die Gelenke? Wo sind Druckverhältnisse wie und all diese Dinge? So, das heißt, allein aus der Logik, wenn eine unserer wichtigsten Funktionen des Gehirns sind, unseren Körper zu steuern und alles wahrzunehmen, was unser Körper so an Input gibt, dann ist es recht naheliegend, wenn man körperlich sich regelmäßig betätigt und vielseitig sich da beansprucht und koordinativ auch anspruchsvolle Dinge macht und so weiter, dass das für unser Gehirn sehr positiv ist. Also ja, das hast du gerade auch schon gesagt, aber das einfach nochmal vielleicht ein bisschen simpler hergeleitet, ein bisschen jetzt eher laienhaft, aber aus meiner Sicht eben sehr eindrücklich. Und was ich manchmal in den Präsentationen drin habe, ich glaube, ich habe es auch vom Spitzer geklaut oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt eben ja Bilder von der Sarkopenie, ne? Also wo du siehst, Menschen bauen ihre Kraft auf, ihre Muskelmasse auf bis 25, dann bleibt das relativ konstant und dann fängt an, der Körper ja sukzessive eben, wenn man nicht gegensteuert, Muskeln abzubauen, schwächer zu werden. Und du kannst die identische Kurve, die ist wirklich weitestgehend identisch, vom Gehirn drüber legen. Also, wenn du das Gehirn nicht explizit trainierst, passiert im Gehirn genau das Gleiche. Also Gehirnfunktion baut sich auf, ja. Leistungsfähigkeit des Gehirns baut sich auf. Du bist dann irgendwann ähnlich wie bei Muskulatur in deinen 20ern an so einem Peak. Ne? Und das merken wir auch, also alle unter den Zuhörern, die jetzt schon in meinem Alter sind, also 43 und älter oder von mir aus auch die 40 schon geknackt haben. Es fällt uns hier und da schwieriger, einen neuen Namen, den wir lernen, uns zu merken. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich mit Sprachen oder sonst was befasse, egal mit was befasse, würde ich sagen, ich lerne immer noch ganz gut, vielleicht auch, weil ich es mein Leben lang sehr intensiv tue, aber es ist schon anders als mit 20. Ja. So, das heißt, das Gehirn hat ähnliche Abbauprozesse und was eben diese Kurven übereinander auch glauben lassen, und das ist jetzt aber wieder eine These von mir, vielleicht gibt es dafür Evidenz, weiß ich nicht, dass das auch in einem Zusammenhang steht. Das heißt, wenn ich körperlich den Abbau laufen lasse, ist die Chance auch groß, dass mein Gehirn eben diesen Abbau mitmacht. Steuere ich gegen, körperlich zum Beispiel, also dass ich regelmäßig trainiere, würde ich auch glauben, dass das Gehirn dann eher besser bleibt, ne? Was nicht heißen soll, dass du nicht für dein Gehirn auch noch was zusätzlich machst. Aber ich würde sehr stark behaupten, dass wenn du dich um deine körperliche Gesundheit kümmerst, im Sinne von Kraftniveau, von Muskelmasse, Koordination und so weiter, dass die Chance ist, dass dein Gehirn gesund bleibt, auch viel größer ist, wie wenn du das nicht machst.
Ja. Das ich finde, das war sehr, sehr schön und anschaulich formuliert von dir. Da kam bei mir vielleicht der Wissenschaftler gerade ein bisschen zu stark raus.
Alles gut. Aber deshalb machen wir das doch zusammen hier, Patrick.
Aber das ist wirklich, ich fand es wirklich sehr schön formuliert, weil es gibt da auch ein Prinzip, ja, nochmal ein Prinzip, Gesetze und so weiter. Ein sogenannte das SAID-Prinzip, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, ist nämlich aus dem Training, aber eher im englischsprachigen Bereich bekannt, Specific Adaptations to Imposed Demands, was besagt, dass sich die Funktionssysteme des Körpers immer dementsprechend anpassen, wie sie auch gefordert werden, spezifisch. Was im weitesten Sinne so ausgelegt werden kann, dass wenn ein Funktionssystem nicht mehr oder nicht mehr ausreichend gefordert wird, dass es halt eben atrophiert, also abbaut, ja. Und finde ich sehr, sehr schlüssigen, auch wenn ich jetzt keine Daten dazu kenne, aber ich finde es eine sehr schlüssige, bezeichnen wir es als Theorie. Mhm. Und auch im Alter, ich würde jetzt nicht vermitteln wollen, dass der Zusammenhang mit dem Gehirn oder dem Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeiten ausschließlich mit der körperlichen Leistungsfähigkeit zusammenhängt.
Ausschließlich auf gar keinen Fall.
Nee, ich bin auch ein sehr großer Verfechter, wie du das auch gerade geschildert hast, vom lebenslangen Lernen. Also nur weil man aus der Schule raus ist, heißt das nicht, dass man aufhören sollte, neue Dinge zu lernen. Ich denke jetzt aktuell zum Beispiel gerade wieder drüber nach, noch ein neues Instrument zu lernen. Einfach weil ich das Lernen per se auch wichtig finde, um gesund zu bleiben, auch geistig gesund. Und es hat aber auf jeden Fall einen Effekt. Das würde ich soweit, wie gesagt, ich habe keine Daten, aber aus meinen Hintergrundfakten, Hintergrundwissen, was ich halt eben so über die Jahre jetzt da angesammelt habe, würde ich sagen, das ist sehr plausibel, dass eine gute körperliche Konstitution auf jeden Fall dazu beiträgt, dass die psychische Verfassung nicht so schnell abbaut. Und weil dieser Zusammenhang jetzt vielleicht ein bisschen zu langfristig auch rübergekommen ist, habe ich gerade noch parallel eine Studie rausgesucht, die ich in dem Kontext sehr spannend finde, weil das würde jetzt bedeuten, wenn man schon alt ist und vielleicht abgebaut hat, dass das ja jetzt, ist ja der Zug eh abgefahren, ja? Nein, meine lieben Freunde und Zuhörerinnen.
Wie immer nicht.
Wie immer nicht, genau. Und zwar habe ich dann eine Studie rausgesucht, ich nenne sie nochmal kurz beim Namen. Und zwar war das eine Arbeit von Jan Wilke, Giesche, Klier, Vogt, Hermann und Banzer, also ich glaube deutsche Autoren, bei Springer Nature veröffentlicht, Acute Effects of Resistance Exercise on Cognitive Function in Healthy Adults, war eine Meta-Analyse, also eine Multilevel-Meta-Analyse. Ich erkläre jetzt nicht genau, was das ist, ist auch egal. Jedenfalls haben die herausgefunden, dass bei gesunderen älteren Erwachsenen, also über 50 Jahre, Entschuldigung, das war eine andere, war nicht explizit bei über 50 Jahren, aber bei gesunden älteren Erwachsenen, eine einzelne Krafttrainingseinheit die Kognition, die kognitive Leistung signifikant erhöhen konnte. Das heißt, wenn man sich dazu durchringt, dann auch im Alter mal im Fitnessstudio oder sonst wo ein Krafttraining durchzuführen, hat man ab der ersten Einheit was davon, was eben die kognitive Leistungsfähigkeit angeht.
Ja, ist krass. Ich habe mal vor Jahren eine Arbeit gelesen im Zusammenhang meiner Physio-Ausbildung, dass man herausgefunden hat, dass sich das Gehirn von bei Demenzkranken, also quasi neue Bahnen, neue Synapsen und sowas bilden, allein nur, wenn die in der Hockergymnastik sich Bälle zuwerfen.
Ja.
Also vermeintlich einfachste motorische Anforderungen in Form von irgendwelchem Training, wenn man so will, haben direkt diesen Effekt, dass Neuroplastizität sich wieder verbessert, dass also dieses neue Verknüpfen im Gehirn und so wieder stattfindet. Also konnte man richtig auch in nicht in CT-Bildern, sondern in MRT-Bildern zeigen, wie auch die Gehirnmasse wieder wirklich zugenommen hat über eben körperliche Aktivität, irgendwelche Trainingsformen. Und das waren in der Untersuchung, die ich damals gelesen habe, sehr alte Menschen mit recht fortgeschrittenen Erkrankungen, die noch ganz positiv reagiert haben. Also auch da wieder dieses, ne, use it or lose it, also wenn du die Strukturen benutzt, in dem Fall das Gehirn, und eben auch über den Körper sozusagen Input gibst, das macht etwas, ne? Und das unterstreicht, glaube ich, das von dir Gesagte gerade nochmal.
Ja.
Ich habe den nur nicht rausgesucht, viele Jahre her, aber die ist mir sehr im Kopf geblieben.
Ja, die Studie, die wird auch immer wieder in entsprechenden Meta-Analysen, die ich jetzt gesehen habe, rausgesucht, aufgeführt. Und die sagen auch, dass schon ganz moderate Bewegungen wie sowas wie Tai Chi, ja, oder
das ist halt sehr anspruchsvoll. Also Tai Chi ist moderat, aber fucking anspruchsvoll.
Ja,
also wenn du es ordentlich machen willst, das ist
vor allem
das
auch koordinativ.
Wir zwei Körperklaus-Typen können da mal. Ja, wenn schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mal sehen wollt, wie wir Tai Chi machen.
Ach, bitte nicht. Ich bin besser drin, irgendwie Sachen vom Boden hochzuheben. Nee, aber auch Hocker-Gymnastik und was es mittlerweile auch gibt, Hocker-Yoga. Ja.
Ja, es gibt
auch solche, ich bin ein Fan von solchen niedrigschwelligen Bewegungsangeboten, die es dann einfach auch wirklich Leuten ermöglichen, die bisher gar nichts gemacht haben, da reinzufinden.
Es kommt einfach darauf an, mit wem du arbeitest. Und ich meine, ich habe da auf Demenzstationen gearbeitet in meiner Physio-Ausbildung. Da kannst du einfach teilweise nichts anderes mehr machen. Völlig klar. Übrigens, an der Stelle möchte ich euch gerne animieren, mal den einen oder also der Dr. Professor Spitzer nochmal, der ist ein Gehirnwissenschaftler aus Ulm ist der. Und der ist umstritten. Aber wer ist nicht umstritten? Wir zwei sind wahrscheinlich auch umstritten. Der hat sehr viel Videos auch online und sehr viel Publikationen online und so. Hört da gern mal rein, schaut da mal rein. Der hat da schon extrem viel drin, auch gerade was Kinder angeht. So dieses Kinder müssen die Welt begreifen und wenn die heute nur noch im Bildschirm gucken und diese körperliche Erfahrung fehlt und so, was macht das mit dem Gehirn? Und der hat dann auch so Beispiele drin, dass Kinder bei der Einschulung die allermeisten nicht mehr auf einem Bein hüpfen können und so, weil einfach diese Körperlichkeit in der Kindheit so wenig Rolle spielt mittlerweile bei vielen Familien und so. Und zieht euch das gerne mal rein, das überschreitet das, was wir heute so im Detail machen können. Aber wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, hey, ich will in das Thema tiefer eintauchen, da gibt's so viel anzuschauen und zu hören und zu lesen, zieht euch das gerne mal rein. Ich habe übrigens noch einen Aspekt, wenn du gerade mit den Ausführungen so einigermaßen durch bist, noch ein Aspekt, der bei mir in der Praxis eine riesen Rolle gespielt hat, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der aber aus meiner Sicht ganz, ganz viel ausmacht. Und zwar ist es das Thema Beweglichkeitstraining, also Muskellängentraining, Pfeiftraining, weil dieses Thema Aufrichtung unfassbar große Wirkung
spannend.
Hat. Unfassbar ja. große Wirkung hat. Also ich mache immer gerne das Beispiel, habe ich selber aus dem NLP geklaut, also neurolinguistisches Programmieren, könnt euch auch mal gerne mit befassen. Habe ich vor vielen Jahren den Practitioner und den Master gemacht und hat mich sehr geprägt. Und da ist zum Beispiel auch so, dass man halt sagt, versuch mal in einer Siegerpose, also Arme nach oben gestreckt, nach hinten aufgerichtet, traurig zu sein. Ne? Ist schwierig. Also funktioniert auch bei Kindern gut, ne, wenn die irgendwas haben und du sagst, guck mal da hoch. Und wenn die sich dann irgendwie aufrichten und nach oben blicken, die Augen nach oben gehen und so weiter, dann hast du sofort so einen stimmungsaufhellenden Effekt. Ne? Und andersrum genauso. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt in so eine Schutzhaltung gehst, Schultern nach vorne hängen lassen, gebückte Haltung, den Kopf hängen lassen, dann mach das nach unten schauen, dann macht das etwas mit deiner Stimmung. Oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe und einen Vortrag halte und ich verändere meine Schulterposition aus meiner aufrechten Haltung, die ich so für mich habe, als präsenter Mensch vorne, als Bühnenmensch, ja, und ich lasse die Schultern 2-3 Zentimeter nach vorne fallen, dann nimmt das Publikum das ganz krass wahr in meiner Präsenz und in meiner Total. Ausstrahlung und in dem, wie meine Energie wahrgenommen wird. Ne? Das heißt, oder auch, um das vielleicht nochmal zu verstärken, wenn du einem Kind sagen würdest, mal mir mal ein Strichmännchen, was traurig ist, dann weiß ein Kind intuitiv, ich lasse den Kopf hängen, ich nehme die Schultern nach vorne. Du wirst sehen, dass die Kinder einen Buckel malen. Ne? Das heißt, wir wissen eigentlich, wie ein Mensch aussieht, dem es nicht so gut geht. Und wir wissen aber auch intuitiv, wie ein Mensch, der gerade was gewonnen hat, Siegerpose, Champion, ne? Arme nach oben gerissen, aufrecht und so weiter. Und diesen Effekt, den haben wir bei Five nie im Fokus gehabt. Das war nie so unsere Hauptintention. Haben über die Jahre aber krass gemerkt, was die Leute für einen stimmungsaufhellenden Effekt haben, wenn du die in den Übungen bewusst in die Aufrichtung arbeiten lässt. Und das ist ja so der Kern von Five, ne? Dieses Aufrichten, dieses nach hinten arbeiten, Schultergürtel öffnen, Hüfte öffnen und so weiter. Und ich meine, dass der Kurt Mooseter, den ich ja öfter schon mal erwähnt habe, der hier am Bodensee mit seiner Myoreflextherapie sehr, sehr ähnlich wie wir arbeitet, aber einen ganz eigenen Weg da geht. Und der hat ganz viel eben in Traumabewältigung gearbeitet mit diesen Ansätzen. Also nicht mit Five, sondern mit seiner Myoreflex, aber das sind im Grundsatz auch die Biokinematik-Paki-Übung. Also sehr, sehr nah dran an allem, was wir machen. Und der hat zum Beispiel mit Polizisten, meine ich, gelesen zu haben, früher sehr intensiv gearbeitet und macht er vielleicht immer noch, die eben in ihren Einsätzen schlimme Sachen gesehen haben, schlimme Erlebnisse hatten und hat dann quasi diese Aufrichtung, dieses Lösen von Spannungen im Körper und so weiter, ergänzend zur Psychotherapie und zur pharmakologischen Therapie eben ergänzend mit Aufrichtungsübungen und sowas gearbeitet. Also ganz, ganz spannendes Feld.
Ja.
Nochmal, da haben wir uns jetzt bei Five nie explizit draufgesetzt. Ich würde jetzt auch euch Studiobetreibern, die zuhören, nicht empfehlen, die nächste Marketingkampagne darüber zu machen, wir lösen mit Five eure Depressionen oder so ein Quatsch, ja. Aber definitiv ist es ein Faktor, der sich nicht wegdiskutieren lässt und den wir so, so oft erlebt haben auf dem Weg und natürlich auch bei Schmerzpatienten und so weiter, bei Menschen, die halt wegen Schmerzen irgendwo in eine Reha oder so gehen und Five machen. Du hast einen ganz positiven Effekt auf die Wahrnehmung, auf deine Stimmung, auf dein ganzes Erleben, wenn du eben aufrechter bist und auf Aufrichtung trainierst. Ne? Mal vereinfacht ausgedrückt, hängt natürlich ganz, ganz viel mit zusammen.
Ja.
Aber das ist ein Faktor, den ich gerne hier noch mit platzieren möchte, weil wir sehr viel über Muskeltraining gesprochen haben, über Krafttraining gesprochen haben, über Ausdauertraining gesprochen haben. Tatsächlich Beweglichkeit, ob das dann Yoga ist oder Five oder sonst was, ist mir, wisst ihr, im Grunde egal, ja, auch wenn ich für Five stehe, geht einfach darum, in irgendeiner Form etwas zu trainieren, wo ihr aufrecht bleibt, vereinfacht, also wo ihr Haltung bewahrt, ne? Und das macht unglaublich viel aus, nach innen, also wie ihr euch fühlt, aber auch nach außen, wie ihr wirkt, ne? Also
genau.
Das Thema Vorträge, also die Wirkung, die du auf einer Bühne hast, wenn du in deiner aufrechten Präsenz, ne, wenn du da bist, wenn du online bist, wenn du präsent bist, ne, oder ob ich halt eben geknickt bin, es mir schlecht geht, ich in einer geknickten Haltung auf die Bühne gehe, das sind Welten. Das kannst du.
Ja, ist gerade auch spannend, weil du es gesagt hast, dieses geknickt sein ist ja eine Redewendung, ja. Woher
kommt
sie denn?
Ja. Du, ich meine, die deutsche Sprache ist unfassbar genau, wenn man sie mal ein bisschen auseinander nimmt und da steckt ganz, ganz viel schon drin, ne?
Ja. Und wir haben jetzt viel drüber gesprochen, dass quasi die Körperhaltung mehr oder weniger eine Begleiterscheinung von Schmerz, von negativen Emotionen und so weiter ist. Ich würde aber das Ganze gerne noch umdrehen. Ich habe jetzt nichts mehr recherchiert explizit dazu. Ich habe aber vor längerem da mal in die Datenlage reingeguckt. Ich bin mir leider gerade nicht mehr sicher, ob ein Kausalzusammenhang nachgewiesen wurde, aber es gibt auf jeden Fall einen statistischen Zusammenhang. Weshalb ich mal die These in den Raum stellen möchte, dass man sich aufgrund schlechter Körperhaltung auch langfristig schlechter fühlt. Also ja, nicht nur, dass negative Emotionen zu einer schlechten Haltung, zum Geknicktsein in dem Sinne führen, sondern dass eine dauerhaft schlechte Haltung durch zum Beispiel täglich stundenlanges Sitzen ohne ausgleichende Bewegung oder Training, dass das langfristig auch dazu führt, dass man sich psychisch schlechter fühlt. Also Haltung ohne, und Psyche.
Ohne jetzt, ich kann da sicherlich keine Evidenz dazu jetzt nachliefern, aber es ist hundertprozentig mein Erleben. Hundertprozentig. Ja. Und wir haben jetzt ja schon über so viele Themen vorher hier referiert, philosophiert, wie auch immer du willst. Da steckt ja so viel drin. Also du sitzt die ganze Zeit, wir haben über Atmung gesprochen, du hast nur 30% deiner Atmung. Ja. Das wirkt ja alles zusammen und alles hat, also wir haben ja so intensiv drüber gesprochen, was auch Atmung auf deine Psyche für einen Einfluss hat und so weiter. Und nochmal, ich mache nochmal das Beispiel aus dem NLP. NLP ist auch in der Wissenschaft super umstritten und natürlich gibt's da ganz viele, die sagen, alles Humbug. Ich kann nur sagen, mein Leben, mein Glücksempfinden und Erfolg im Leben und so hat sich ganz, ganz positiv durch NLP entwickelt und die sagen ganz, ganz klar, wenn du eben dich bewusst in diese körperliche Haltung reinbewegst, auch nur kurzfristig, also ganz bewusst dich in eine depressive Haltung, würde ich es mal nennen, reinbegibst, hast du sofort eine Veränderung in deiner Stimmung. Sofort. Und beim NLP ist ja ein wichtiges Werkzeug, was du lernst, dieses Beobachten deines Gegenübers, also was macht die Physiologie deines Gegenübers, passt das zu dem Gesagten, ist das Konkurrent oder nicht? Und wenn Leute über etwas sprechen, was sie betrifft, was sie belastet, was sie in die Emotion bringt, dann nimmst du das wahr, also ein geschultes Auge nimmt das sofort wahr, die körperliche Haltung verändert sich, der Blick geht eher nach unten, die Kopfhaltung geht eher nach unten, die Leute sind bei sich, die Leute sind in ihrer Emotion und du siehst das. Also nochmal, nicht jeder da draußen sieht das, befasst euch mit NLP, wenn er Bock drauf hat, ich kann es euch nur empfehlen, du siehst das und das ist erstens sehr, sehr wertvoll in der Kommunikation, kann ich euch sagen. Also wenn ich jetzt, mache ich ein praktisches Beispiel, ein Mitarbeitergespräch führe und die Leute sagen mir, ah, alles super, aber ich sehe, der Körper sagt nicht alles super, ja. Ja. dann hilft mir das, eine Einschätzung zu treffen und mein Gegenüber wahrzunehmen und reagieren und agieren zu können. Und deshalb würde ich das 100% bestätigen, wenn du dauerhaft durch deine Arbeit in irgendeiner Form in eine schlechte Haltung reingezwungen wirst, sei es Sitzen, Bildschirmarbeit oder auch was, keine Ahnung, Montage, körperlich, wie auch immer, dann wird das auf deine Stimmung, auf deine mentale Gesundheit hundertprozentig Einfluss haben. Und umso wichtiger ist es dann in der Freizeit, ein Training zu gestalten, was mich aus dieser Haltung rausbewegt, was andere Muskeln beansprucht, was, ne, ja. Thema Myokine und so weiter. Also ihr seht schon, wenn ihr uns bis hierher zugehört habt und uns folgt, es ist halt vielschichtig, ne? Du hast einmal über die Muskulatur, Ausschüttung von Stoffen, du hast die Reduktion von Entzündungsgeschichten, die vielleicht in deinem Körper gerade stattfinden, weil du vielleicht ein paar Kilo zu viel Fett in den falschen Stellen mit dir rumträgst.
Und dich falsch ernährst.
Dich falsch ernährst. Du hast auf der anderen Seite diese Haltungsthematiken, die eben über Muskeltraining und Beweglichkeitstraining sich verändern können. Also du hast so viele Facetten, für die es sich lohnt, da mal wieder ranzugehen. Und ein Faktor, den ich auch mit reinnehmen würde, dazu habe ich aber wirklich gar keine Evidenz und ist jetzt sehr weit hergeholt, aber Meinung Wolf Harvard, ja, zur Einordnung bitte, auch dieses sich spüren. Na, also wenn ich jetzt hier hinter mir, nee, steht's heute nicht, normal steht hier hinter mir immer ein 5 Feet, das 5 Feet zum Beispiel, so die Füße mal wieder wahrnehmen, mit Triggerpunkten arbeiten, unsere Faszienrollen, die wir haben, dieses Massagethema und so weiter, auch das Weil wir fühlen uns ganz oft viel zu wenig. Wir sind so entkoppelt vom Körper und so. Also auch spüren, wahrnehmen, barfuß laufen, die Erde mal spüren, ne? Dieses Kontakt zur Welt und so weiter. Das sind so viele Aspekte, die man im Training einfließen lassen kann, die positiven Effekte auf deine Stimmung haben. Meiner Meinung nach.
Ja, das sind, ich glaube, dissoziative Störungen nennt man das, wenn man so ein gespaltenes Verhältnis zu sich selbst hat und sich selbst zumindest in Teilen nicht mehr richtig wahrnehmen kann, ob das jetzt die eigenen Emotionen sind oder
anderes. Es wäre mal interessant, ob es da wirklich Untersuchungen gibt, weil ich würde behaupten, also ich mache da manchmal so einen fiesen Spruch, die Leute spüren nur noch, ob morgens das Wasser beim Duschen warm oder kalt ist und dann endet es so ziemlich. Die Menschen haben ja ganz, ganz wenig, also ist ja logisch, wenn du jetzt einen normalen Bürojob hast und 10 Stunden am Tag in den Bildschirm schaust und die restliche Zeit in ein Smartphone, ja, was willst du denn von dir noch spüren? Du bist ja gar nicht mehr bei dir, du bist ja völlig entkoppelt und ohne, dass jetzt da jeder die Diagnose dann vielleicht bekommt von so einer Störung, bin ich der Meinung, dass die Menschen, wie sie heute zu uns reinkommen, ins Training, in die Therapie und so weiter, da durchaus ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper haben.
Mit Sicherheit.
Bist du am
Suchen? Ich bin gerade am Recherchieren, ja. Ich bin mir nämlich sicher, dass es da was gibt.
Es gibt ja zu fast allem was, aber wir wissen es halt nicht immer. Aber ich würde sagen, wir haben da jetzt echt schon, glaube ich, eine ganze, ganze Menge aufzeigen können. Ich möchte nochmal sagen, dass ich mir nicht einbilde, dass jemand seine echte, diagnostizierte, gerade depressive Phase, also im Sinne von wirklich ein erkrankter Mensch, der eine Depression hat und gerade in einer depressiven Phase hängt, mit bisschen Aufrichtung da rauskommt. Also bitte, bitte richtig einordnen, bitte nicht falsch verstehen, was wir hier reden und wovon wir sprechen. Ich spreche in erster Linie von weitestgehend gesunden Menschen, die einfach merken, dass sie nach so einem gestressten Tag oder so aus der Arbeitswelt mit so einem Training, mit einem ganz anderen Gefühl rausgehen, mit einer anderen Haltung rausgehen, sich besser fühlen. Und ich glaube, jemand, der eben eine ernsthafte Erkrankung hat, in Therapie ist und sowas zusätzlich macht, kann das nochmal das kleine i-Tüpfelchen sein, was eben auch hilft. Aber bitte richtig einordnen. Wir bilden uns hier nicht ein, dass wenn jemand wirklich an einer Depression, Burnout, sonst was erkrankt ist, mal ein bisschen ins Gym geht und dann wird alles gut. Also bitte richtig einordnen an der Stelle.
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz sollte man an der Stelle nochmal betonen, dass begleitend zu einer professionellen Unterstützung, professioneller Betreuung, körperliche Aktivität, insbesondere Training, egal ob Krafttraining, Ausdauertraining oder idealerweise die Kombination aus beidem und, wie du gesagt hast, von mir aus auch ein Beweglichkeitstraining dazu, halt wirklich signifikante Effekte auf Angststörungen, Depressionen hat, weil es auch auf, ich sag mal jetzt vielleicht nicht ganz physiologischer Ebene wirkt, sondern es steigert die Selbstwirksamkeitserwartung. Das Selbstwertgefühl, es verschafft einem ein besseres Körperbild, also eine bessere Eigenwahrnehmung. Also all die Dinge, die vielleicht jetzt nicht direkt messbar sind, aber die in einem vorgehen und auch über Fragebögen abgefragt wurden. Also es gibt Belege, dass es das tut. Es ist einfach, das hast du am Anfang der Folge so schön formuliert, es ist eines von vielen Werkzeugen, aber es ist halt ein sehr hilfreiches, es ist ein wirksames Werkzeug und es wird, glaube ich, zumindest so ist meine Wahrnehmung, immer noch nicht stark genug propagiert, ja, dass man das nutzen kann, begleitend zu einer Verhaltens- oder Gesprächstherapie oder Medikation oder. Und es gab schon Untersuchungen, ich habe bisher nicht darüber gesprochen, weil ich das in der Aussage ein bisschen heikel finde, aber an der Stelle bitte mit äußerster Vorsicht genießen, was ich jetzt sage. Aber es gibt auch eine Untersuchung, die bei milden Formen der Depression festgestellt hat, dass ein Krafttraining oder ein körperliches Training vergleichbare Effekte hatte wie Antidepressiva. Nicht die schweren Fälle der Depression, aber milde, moderate Fälle von Depression. Was nicht bedeutet, und das nochmal in aller Deutlichkeit, dass Krafttraining Medikamente und professionelle Unterstützung ersetzt. Aber es gibt halt einfach sehr starke Hinweise dafür, dass Krafttraining, Ausdauertraining, gesunde Ernährung, gutes Atmen, Schlaf, gesunder Schlaf, dass das eben alles Faktoren sind, die man da nutzen kann, um auch die eigene Gemütslage nachhaltig zu beeinflussen. Und um es zusammenzufassen, der menschliche Körper ist dafür gebaut, um sich zu bewegen oder bewegt zu werden, um sich motorisch und sensorisch mit neuen Eindrücken zu befassen, neue Dinge zu lernen, tagtäglich, sich relativ gesund, sprich ausgewogen und möglichst unverarbeitet zu ernähren, ja. Nicht immer, man darf auch mal den Döner donnerstags abends haben, ja. Und dann aber halt eben auch auf gesunden Schlaf zu achten und sich auch mal auszeiten zu können. Und wenn das alles eingehalten wird, so wie das früher mal natürlich war, weil das unser normaler Alltag war als Mensch, wenn man das weitestgehend wiederherstellt, merkt man auch, dass nicht nur auf der physischen, sondern vor allem auch auf der psychischen Ebene deutlich weniger Probleme auftreten. Es geht also so ein bisschen darum, sich wieder als Mensch eigentlich natürlicher zu verhalten. Und zwar natürlich in dem Sinne, wie das halt eben ohne die ganzen technologischen Neuerungen und Erfindungen und den modernen Alltag so war. Das hast du, glaube ich, auch in einer früheren Folge schon mal thematisiert, dass man da vielleicht wieder so ein bisschen mehr den Weg zurückfinden muss.
Ja, sag ich oft, dieser Weg zurück zu unserer Natur, ne, wo halt Unterschiedliches reinspielen kann. Ich glaube, beim Eisbaden hat man es auch davon.
Ja, das kann gut sein.
Dass früher halt einfach die Menschen mehr Kälteexposition hatten und wir heute eigentlich von einem klimatisierten Raum in den nächsten gehen und das halt vielleicht für uns nicht die aller natürlichste Sache ist. Okay, ich glaube, wir haben für heute sehr viel Input geliefert. Ich glaube, das war, hoffe ich, eine spannende Folge. Ich fand's cool. Immer wieder interessant. Wir haben uns ja vorher so ein bisschen eine Agenda gemacht, was wir besprechen wollen, aber wie viel uns während so einer Folge noch einfällt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja,
also ich merke das immer so währenddessen, wie man halt doch einfach nach den vielen Jahren mit so vielen Menschen einfach sehr viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen gesammelt hat und während so einem Podcast, also wir bedanken uns bei euch allen, weil unserem Gehirn tut das gut. wie wir da wieder richtig. Aus den Tiefen, ja. Unsere Erlebnisse und Erfahrungen aus, keine Ahnung, über 20 Jahren dann wieder was rausholen, wo wir jetzt so spontan vielleicht nicht drauf kommen würden. Also dieser Raum hier, dieser Raum des Podcasts machen, finde ich immer wieder spannend, wie das Dinge hervorbringt aus uns. Also für mich kann ich das sagen, mal neben dem, was wir vielleicht vorher ein bisschen recherchieren und uns vorher kurz austauschen, über was wir sprechen wollen und was wir auf keinen Fall vergessen wollen, machen wir nämlich mittlerweile, weil wir ja von euch auch die ein oder andere Kritik bekommen haben. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, wie dann wieder Sachen so wach werden in einem, die einem wieder einfallen, wo man sich vor langer Zeit vielleicht mal befasst hat und die man gar nicht mehr so präsent hatte. Ja. Und das wiederum, bin ich sehr davon überzeugt, genauso wie Vorträge halten, Schulungen halten, auch dass ich jetzt an der Hochschule Vorlesungen halte, aus meiner Komfortzone raus muss, da auch andere Themen, ja, da schmunzelt da schon, ne, unterrichten ja. darf. Das tut unseren Gehirnen wahnsinnig gut. Weil das sind genau diese Dinge, sich mit Sachen befassen, die man nicht jeden Tag macht. Und das hält uns hoffentlich lange kopfmäßig gesund.
Unterschreibe ich genauso. War bei mir in der Vorbereitung auf diese Folge, die ja doch zugegebenermaßen fachfremder ist als unsere bisherigen Themen. Aber wie viele Parallelen, wie viele Verbindungen sich da dann plötzlich gedanklich auftun zu den Dingen, die man bereits weiß, durch die Dinge, die man jetzt neu liest, fand ich super spannend. Noch an der Stelle für alle, die sich für diese Themen interessieren, und das tun die Zuhörer, die bis hierhin dabei geblieben sind, ja ganz offensichtlich, befasst euch noch mehr damit. Ihr könnt nur davon profitieren.
Ja, ist so. So, in diesem Sinne, gerne abonnieren, teilen, schreibt mal ein paar Kommentare. Die Kommentare werden mehr, dürften aber gerne noch mehr sein.
Genau.
Haut rein in die Tasten und wir freuen uns über alles und wir versuchen euch hier weiterhin hoffentlich lehrreichen, guten Content zu bieten. In diesem Sinne, bis bald und danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
Bis
ciao,
bald.
Ciao. Ciao, Patrick. Schönen
Tschüss.
Urlaub. Du gehst ja in Urlaub. Schönen Urlaub
Richtig.
Dir. Aber
Danke
nicht zu lange, ne? Kommst du wieder schindern.
Versprochen.
Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.